Da waren wir in der Vergangenheit immer so, dass wir die Ads dann direkt ausgeschaltet haben, weil wir halt einfach Angst hatten, oh fuck, jetzt verbrennen wir Geld, oder wir sind direkt wieder unprofitabel und nein, nächste Woche müssen wir wieder die Insolvenz anmelden, nach dem Motto, also ganz krass gesagt. Das war wie so eine Blockade, die bei uns gelöst war, wie so jemand, der uns auf die Finger gehauen hat, so nein, ihr lasst das jetzt an, so warst du halt bei uns. Und
herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe neben mir Fabio und Luis von Hunderunde. Schön, dass es geklappt hat. Wir wollen heute mal so ein bisschen über eure Geschichte sprechen und auch so ein ganz bisschen über ein, zwei Aha-Momente, die ihr hattet während der Zusammenarbeit. Erstmal sehr schön, dass wir das hier geregelt haben heute. Schön, dass ihr da seid.
Vielen, vielen Dank.
Beziehungsweise schön, dass wir da sind, weil wir sind ja bei euch. Ja. Sehr gut. Hunderunde, wer es nicht kennt, ich meine, man kann schon erahnen, worum es geht, nämlich um Produkte zum Hund. Holt die Zuschauer gerne mal ab, was macht ihr eigentlich genau und wie ist das Ganze gestartet?
Berend, vielen, vielen Dank, dass wir erstmal heute hier in deinem Podcast sein dürfen. Wir freuen uns sehr, auch einfach ein bisschen was über uns zu erzählen. Hunderunde, wir sind ein soziales Startup und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit nachhaltigen sozialen Produkten ja den Markt, die Petfood-Branche einfach mal so ein bisschen von links nach rechts zu drehen. Wir wollen und haben das Ziel, das Thema pflanzliche Ernährung in Zukunft, dass es eine Norm wird im, sage ich mal, als HundebesitzerInnen, dass man sagt, okay, man kann seinen Hund auch rein mit pflanzlichen Produkten ernähren. Unser Ziel ist es bis 2030, unsere Vision, dass wir mit jedem Produkt in einem, mindestens in einem deutschen Haushalt sind, wo ein Hund ist. Das ist ein Riesending, aber wir sind gerade in einer sehr guten Entwicklung und freuen uns auf alles, was noch in der nächsten Zeit kommt.
Nice, also in meinem Haushalt seid ihr auf jeden Fall schon. Von dem her, das habt ihr geschafft.
Sehr gut.
Ich meine, mittlerweile verkauft ihr ja so Futtertoppings, also so Nahrungsergänzungsmittel für Hunde. Das ist ja so das eines der Hauptprodukte, sage ich mal, um das es geht. Alleinfuttermittel kommen dieses Jahr raus. Aber ihr seid ja ganz anders angefangen. Holt uns da gerne mal ab, wie ist es losgegangen und wie kam diese Entwicklung jetzt hin zu Nahrungsmitteln für Hunde?
Genau, also man kann eigentlich sagen, wir haben zwei Marken gegründet. Die erste war mit Armbändern, passend zu verschiedenen Hunderassen, die gleichzeitig im Tierschutz unterstützen sollten, also Straßenhunde in Rumänien. Und das hat auch gut funktioniert. Wir haben uns damals einfach gesagt, hey, wir wollen irgendwas bewegen im Tierschutz und sind dann eben auf ein Unternehmen gestoßen, 4Ocean. Ist ein amerikanisches Unternehmen, die mit jedem Armband, was sie verkaufen, ein Kilogramm Plastikmüll aus dem Meer fischen. Und wir dachten, hey, wir wollen das im Tierschutz bewegen, also lass uns dasselbe doch auch irgendwie für Straßenhunde machen und die damit unterstützen. Und so hat das alles angefangen und das hat sehr gut funktioniert, bis zu dem Punkt, als wir uns die Futterindustrie mal genauer angesehen haben und dann gemerkt haben, hey, da gibt es noch so viel, was wir besser machen können. Und dann auch diese Geschichte, hey, das sind Produkte, die Kunden wieder kaufen, die auch wirklich einen Nutzen haben, für die Hunden helfen, nicht nur in Deutschland, im eigenen Napf, sondern auch halt der Tierschutzgedanke, den konnten wir damit natürlich auch weiter vorantreiben, also auch im Ausland. Und genau, deswegen haben wir uns dann dazu entschlossen, diesen Pivot zu machen und fahren damit jetzt echt gut. Wir hatten zwischenzeitlich, gab es so ein paar Probleme, weil in diesem Wechsel hatten wir noch teilweise Armbänder, dann hatten wir teilweise Futter und das war alles so nach dem Motto, ja, was seid ihr denn jetzt überhaupt? Wofür steht ihr denn jetzt überhaupt? Ja. Und dieser Punkt, an dem wir gesagt haben, nein, wir fokussieren uns jetzt wirklich nur auf den kompletten Snackbereich. Wir wollen das, was Fabio auch gerade gesagt hat, veganes Futter zu einer Norm machen, war einfach der größte Gamechanger am Ende und bringt uns jetzt auch den größten Wachstum.
Ja, macht auf jeden Fall auch voll Sinn. Ich meine, du hast gerade schon angesprochen, Retention, so ein Armband kaufst du vielleicht nochmal ein zweites oder verschenkst nochmal eins, aber im besten Fall mit so einem Futtertopping habt ihr halt Kunden, die pro Jahr 6-mal oder 3-mal, je nachdem wie groß und schwer der Hund ist, oder 12-mal kaufen. Und die Marge ist natürlich auch super spannend. Ja. Also macht auf jeden Fall total Sinn. Das heißt so, ihr seid reingestartet damals, als ihr Hunderunde gegründet habt. Ich glaube, ihr kennt euch ja aus der Schule. Ja. Einfach nur so aus Bock, lass mal was machen, lass mal was bewegen. Ich meine, das ist immer noch da, aber so vom Geschäftsmodell habt ihr euch damals eher weniger Gedanken gemacht, sage ich mal.
Voll, definitiv. Es gibt eine Sache wirklich, hätten wir die früher gewusst, vor 3, 4, 5 Jahren hätte die alles verändert und das war einfach so der Produktvalidierungsprozess. Also wir haben einfach von uns aus entschieden, wir bringen das Produkt raus und das ist cool. Ja. So, das war unsere Meinung, aber ey, sorry, Bullshit, deine Meinung interessiert keinen. Draußen der Markt entscheidet, die Nachfrage entscheidet. Und das Ego war, glaube ich, ein bisschen größer von uns selber, weil wir gesagt haben, das ist cool. Also wir hatten wirklich, wir hatten einen, wir hatten auch so einen Mahlset rausgebracht, ja. What the fuck?
Also das Van Gogh Mahlset.
Das Van Gogh Mahlset. Wir hatten einfach, wir waren lost und wir wollten irgendwas Kreatives machen. Dann hatten wir verschiedene Armbänder, wir hatten mit Perlen, wir hatten geflochtene Armbänder. Wir haben ein eigenes Buch geschrieben, was cool ist, aber was zu dem Zeitpunkt so total Nonsens ist. Also hätten wir damals gewusst, dass wir wirklich ein Produkt rausbringen, was A, ein Problem löst, ja, und dass wir B, auch vor allem mit den Leuten sprechen, ob es wirklich ein Problem ist. Ich glaube, das hätte sehr, sehr viel verändert, wenn wir das Produkt halt vorher wirklich validiert hätten, getestet haben.
Safe.
Das war mit einer der größten Fehlentscheidungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
Super spannender Punkt. Ich meine, du hast jetzt gerade Ego gesagt. Ich würde eher sagen, Unwissen ist es bei den meisten Leuten.
Ja.
Weil ihr habt ja nicht gemacht, weil ihr euch nicht irgendwie was habt sagen lassen. Weil ihr wart ja, glaube ich, immer sehr offen, habt Input überall rausgezogen, um irgendwie besser zu werden und so weiter. So habe ich euch auf jeden Fall kennengelernt. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so. Die machen einfach irgendwas, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie es vorher noch nicht gemacht haben. Weil woher willst du es auch wissen? Also wie... Woher soll man wissen, wie man überhaupt einen Markt validiert, wie man sich Feedback einholt für Kunden, warum das überhaupt wichtig ist? Ich hatte vor kurzem einen Live-Workshop, wo es um Meta-Ads ging und das war auch so das Versprechen, so die exakte Strategie für Meta-Ads. Und ich habe halt nicht sofort über Meta-Ads gesprochen, sondern am Anfang über Zielgruppenrecherche, über Angebot und so weiter, weil das ist halt das Fundament dafür, dass es richtig gut funktionieren kann. Und da habe ich gesehen, im Chat kamen die Leute, die geschrieben haben, ich dachte, es geht um Meta-Ads, warum sprechen wir jetzt über sowas hier? Mhm. Aber es ist halt genau der Punkt, wo man anfangen muss einfach nur. Von dem her sehr, sehr spannendes Learning. Das hätte euch wahrscheinlich ganz viel Kampf und Nerven erspart, wenn ihr es von Anfang an so angegangen wärt.
Ja, ich glaube, teilweise waren sogar fast ein bisschen zu offen, dass wir so richtig leicht anfällig waren für Shiny-Object-Syndrome. Also, dass wir irgendwas gesehen haben, irgendwer hat wieder was auf LinkedIn gepostet und dann haben wir gesagt,
geil,
das ist das nächste Ding, wenn wir das machen, Hunderunde, so. Aber das ist natürlich, genau, das ist natürlich totaler Quatsch. So. Ja, aber definitiv.
Ja, auch klassisches Problem, ne? Ich meine, kennt jeder, auch ich habe ja damals auch einen Online-Shop gemacht und wir haben damals auch, anstatt einfach einen einzigen Kanal erstmal irgendwie richtig zu bespielen, haben wir halt auch alles Mögliche gemacht, Community auf Facebook, bei Instagram, ein bisschen Facebook-Ads, bisschen Google-Ads, bisschen Flyer, bisschen Zeitungen, so alles gleichzeitig. Das macht halt keinen Sinn, weil du kannst dich halt nicht sieben teilen, sondern musst halt eine Sache konsequent durchführen. Und es reicht ja auch, ne? Also wenn man jetzt sich vorstellt, man könnte es nochmal machen, man würde mit diesem Produkt hier anfangen, würde es einfach nur validieren über Facebook, einen Engel finden, der richtig gut funktioniert. Es reicht ja, um theoretisch damit auch sechsstellig im Monat zu gehen, früher oder später, wenn man einfach nur diesen einen Weg konsequent verfolgt. Ja. Macht halt viel mehr Sinn, als irgendwie sieben Sachen so simultan zu verfolgen.
Ja,
sehe ich auch immer wieder auf jeden Fall. Und ich meine, wir haben jetzt gesagt, es wäre deutlich einfacher gewesen. Ihr hattet ja auch echt schwere Zeiten, was ich geil finde. Ihr teilt halt echt sehr transparent auf euren Social-Media-Kanälen, auf eurem Hunderunde-Social-Media-Kanal, bei LinkedIn etc. Und da habe ich auch wahrgenommen, dass es mal echt harte, schwere Zeiten gab, wo es auch kurz vor dem Aus war. Ich würde behaupten, auch das kennen wahrscheinlich 80% der Gründer. Auch ich kenne es auf jeden Fall. Übelster Mindfuck. Könnt ihr da ganz kurz die Leute abholen, wie ist das gekommen und warum gibt es euch heute noch?
Ich glaube, also es gab zweieinhalb Aspekte, wo wir einmal kurz vor der Insolvenz standen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, den größten Punkt, das war 2022, soweit ich weiß. Wir haben einfach, also bei uns ist es ja so, dass mit jedem Produkt, was verkauft wird, wir auch gleichzeitig was spenden. Und wir hatten damals halt einen falschen Steuerberater, wir wurden schlecht beratet wegen unserer Rechtsform, wir waren damals eine Personengesellschaft und haben zu viel gespendet und in der Personengesellschaft musst du das alles versteuern. So und auf einmal hieß es, wir müssen knapp irgendwie 20.000 Euro an Steuern zurückzahlen, privat und aus Hunderunde, aus der Hunderunde GbR damals. So, das war der erste große Punkt. Wir hatten halt keine 20.000 Euro, wir haben nicht zurückgelegt, wir haben keine Rücklagen zur Seite gelegt und wir hatten mehrere 1.000 Euro Schulden bei Herstellern und wir hatten irgendwie 300 Euro auf dem Konto.
Da geht der Arsch auf Volleis.
Digga, da geht der Arsch richtig auf Volleis. Wir hatten ungefähr so 30 Tage, um dieses Geld halt zu bezahlen. Das waren irgendwie dann 30, 35.000 Euro. Wir hatten 300 Euro auf dem Konto. Und das war der größte Mindfuck, den wir hatten, weil wir hatten zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was wir machen mussten. Aber auch hier, was du gerade gesagt hast, es ist ein Mix aus Unwissenheit auch irgendwie gewesen und so ein bisschen auch Leichtsinnigkeit. Ich glaube, das ist gut, wenn man so ein Mindset hat, ja okay, wir machen das mal, es wird schon irgendwie, das ist auch gesund, finde ich persönlich, das braucht man auch als Gründer oder Gründerin, aber man muss die Basics, glaube ich, gut können. Und das gehört auch dazu, so mit sich mit dem Steuersystem in Deutschland auseinanderzusetzen.
Ja, ist halt so ein schmaler Grad, wo es auch gefährlich werden kann.
Ja. Und der zweite Punkt ist vor allem so das Thema Know Your Numbers. Wir hatten auch da wieder das Thema Unwissenheit. Wir hatten keine Ahnung, wie man überhaupt eine richtige, ja, sag ich mal, Margenstruktur für sich selbst, für die Company entwickelt. Was sind gute DB1, DB2, DB3?
Was ist überhaupt DB1,
DB2, DB3? Was ist es überhaupt? Und wir haben halt 20% vom Bruttoumsatz gespendet, was absolut insane ist.
Das ist komplett krank einfach
das
ist nur.
Komplett krank. Und das haben wir aber zweieinhalb Jahre gemacht.
Heftig.
Und irgendwie haben wir es geschafft, aber die zweieinhalb Jahre waren halt alles andere als schön, weil wir hatten, es war nur Stress.
Ja.
Ja, und das war halt auch ein großer Punkt und haben uns dann dazu entschieden, dann 2023 zu sagen, okay, wir spenden weniger, wir versuchen die Zahlen jetzt mal hier ordentlich aufzuwirbeln. Wir haben ein Video gemacht auf Instagram für unsere Community, wir haben schon immer sehr viel Fokus auf unsere Community gelegt, haben gesagt, ey, ihr Lieben, wir sind pleite, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen, haben durch dieses Video irgendwie 34.000 Euro eingenommen. Nur durch dieses einzige organische
durch
Video.
Umsatz quasi.
Ja, Umsatz, genau. Ist, ja. Und das hat uns halt gerettet und wir konnten die Schulden begleichen, diese fast 30.000 Euro.
Ist auf jeden Fall die Power der Community.
Power der Community, ja. Und das war eigentlich so, also wir hatten danach, hatten wir auch nochmal ein zweites Mal so einen riesen Struggle, aber das war so der größte Struggle, wo wir echt am Boden waren, wo wir nicht mehr weiter wussten.
Ja.
Danach hat PayPal Kredit geregelt.
PayPal Business Kredit kennt auch jeder wahrscheinlich.
Ja, hat geregelt.
Ja, absolut. Aber ey, ist wirklich so, wenn man nicht in diesem E-Commerce unterwegs ist, sage ich mal, und das zum ersten Mal macht, man ist einfach schlecht beraten, wenn man einfach irgendwie reinstartet und irgendwie stumpf Adspend auftritt und so weiter und nicht eine vernünftige Auswertung darüber hat, was ist der DB1, den ich brauche, sind meine Margen eigentlich gut, kann ich überhaupt so viel spenden, was kann ich ausgeben für einen Neukunden. Das sind also diese absoluten Basics, die einfach so oft vergessen werden, die aber wirklich einfach fundamental sind, sage ich mal, dafür, dass es vernünftig hinkommen kann.
Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man vor allem startet, am Anfang irgendwo dieses Wissen sich herzuholen, weil ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 4-5 Jahre zurückspulen würden, wir haben alles auf eigene Faust gemacht. Und war das gut? Nee, natürlich nicht. Es wäre auch ein bisschen schneller gegangen, hätten wir uns jemanden gesucht, der schon mehr weiß als wir, logischerweise. Also, wenn da jetzt jemand auch draußen ist, der gerade anfängt, ihr müsst euch irgendwie auf jeden Fall dieses Wissen irgendwo herholen. Es gibt so viele Menschen, die gerade sehr, oder allgemein, die sehr, sehr viel wissen. Das bereue ich so ein bisschen auch im Nachgang, dass wir es vorher nicht gemacht haben, aber gut.
Ja. Jeder fängt mal an. Absolut, man kann es sowieso nicht mehr ändern und ich meine, man hätte einfach so eine kleine Abkürzung halt genommen, sich ein paar Fehler, sage ich mal, ersparen können. Aber am Ende des Tages, ich meine, jeder, der zurückblickt, auch wenn ich zurückblicke, wir haben auch so viele dumme Fehler gemacht. Auch unser Geschäftsmodell, was wir damals hatten, war nicht richtig geil. So schlechte Margen, eine Logistik, 3 Temperaturbereiche, 100 Lieferanten, eingegrenzt von der Zielgruppe, würde ich niemals nochmal anfangen so. Aber am Ende des Tages hat es mich auch irgendwo dahin gebracht, wo ich heute bin, ganz viele Learnings, sage ich mal. Und wenn man mit Schmerz Erfahrung sammelt, dann brennt sich so tief ein, dass man auf jeden Fall diese Fehler nie wieder macht. Das ist halt der große Vorteil am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und wie in so einer Situation, ich meine, vielleicht ist hier jetzt gerade auch jemand dabei, der zuhört, der sich jetzt gerade in so einer Situation befindet, wo einfach man gar nicht weiter weiß und irgendwie komplett lost ist. Wie seid ihr mental damit umgegangen und habt euch immer wieder aufgerafft, sage ich mal? Weil es ist ja dann auch nicht so, okay, mal ein Tag ist scheiße, sondern irgendwie so 30 Tage am Stück. Gibt's Hunderunde überhaupt noch in 2 Monaten? Wie geht man damit mental um?
Also ich glaube, kannst ja gleich auch mal sagen, ich glaube, das ist gerade, also da muss auch ein Typ für sein. Das ist das eine, was ich denke. Ich glaube, wenn wir beide irgendwie so wären, dass wir sagen, okay, wir schmeißen die Dinge direkt hin und vor allen Dingen nicht lösungsorientiert sind. Das denke ich, das ist einfach eine Grundvoraussetzung als Gründer, das brauchst du. Lösungsorientiert, weil du löst jeden oder musst jeden Tag irgendwelche Probleme lösen, stehst jeden Tag vor irgendwelchen Baustellen, dann funktioniert es halt einfach nicht. Also am Ende, das ist eine scheiß Situation, man schläft schlecht, aber am Ende steckt man da drin und man muss halt irgendwie versuchen, das Problem halt zu lösen. Deswegen, ich weiß gar nicht, also wie, klar, man hatte halt ein paar schlaflose Nächte, so, aber ich kann es gar nicht so genau sagen, wie geht man damit, also man macht halt einfach ganz normal weiter, würde ich jetzt so sagen.
Es gibt da, also man muss so auch so ein bisschen unterscheiden, wenn man in so einer Notsituation ist, dann trifft man häufig auch Entscheidungen falsch oder Fehlentscheidungen. Ich glaube, dann ist es so unheimlich wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren für sich selbst, sich mal wirklich mal eine Stunde Zeit zu nehmen mal ein Blatt Papier vor sich zu haben, mal alles auszublenden und wirklich nur sich auf das Problem zu konzentrieren, vielleicht auch mal runterschreiben, was ist gerade der Ist-Zustand und wie bekomme ich diesen Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand. Ich glaube, das ist super relevant, einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, versuchen die Emotionen, die man in sich selber hat, wegzuschieben, weil dann trifft man, haben wir auch häufig gemacht, wir waren häufig in so Situationen und mussten immer und immer wieder eine neue Sales-Aktion machen, jeden Monat. Ja. Aber gut für die Company ist das jetzt auch nicht, würde ich sagen, weil du deine Leute halt dementsprechend erziehst, weil du brauchst diese Liquidität, du brauchst schnell Cash und du triffst halt die falschen Entscheidungen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach unheimlich wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, was sind die Mittel, die ich gerade habe, sich in Ruhe hinzusetzen, mal zu skizzieren, dann findet man immer eine Lösung.
Safe. Also wir haben ja auch, also wir arbeiten ja mit ganz vielen E-Commerce-Brands zusammen und ich würde sagen, so ein, zweimal im Monat kommt halt so eine Situation bei irgendjemandem, wo halt irgendwie so die Panik reinkickt. Ich meine, da muss nicht alles komplett scheiße sein. Manchmal kommt es ja auch bei Dingen, wo man denkt, es ist jetzt alles vorbei, aber eigentlich ist alles gut. So, vielleicht brechen wir die Ads für zwei Tage ein oder sowas. Und das, was ich auch immer wieder sage, nimm dir mal ganz kurz eine Stunde raus, geh mal an die frische Luft, geh spazieren, geh in die Sauna einen halben Tag, um dich einfach rauszuholen aus dieser Panik, weil du triffst einfach scheiß Entscheidungen, wenn du panisch bist und kannst nicht klar denken. Von dem her, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Was, glaube ich, auch extrem wertvoll ist, ist irgendwie auch die Chance darin zu erkennen, weil jede Scheißsituation, egal ob jetzt im Business oder privat oder in der Partnerschaft, immer wenn irgendwas richtig scheiße ist und sich richtig scheiße anfühlt, dann ist es zwar kacke in dem Moment, aber es ist auch die größte Chance eigentlich, die du haben kannst, weil es halt auch so ein Aha-Moment ist, wo man merkt, okay, es muss sich irgendwas verändern und da ist auch eine geile Energie, sage ich mal, drin, die man krass für sich nutzen kann, um irgendwie in eine gute Richtung zu gehen. Ich meine, wenn ihr mit den Spenden nicht so hart auf die Fresse gefallen wärt und mit diesen Sachen, dann kann sein, dass ihr es noch länger weitergemacht hättet so und dann irgendwann so dermaßen auf die Fresse geflogen wärt, dass ihr es nicht gepackt hättet. Also das würde ich auch immer noch raten, irgendwie, was ist die Chance darin, das zu erkennen, weil die ist immer da.
Ja, safe. Ganz lustig, dass du das sagst. Vielleicht da auch noch eine kurze Story. Wir waren ja auch bei Höhle der Löwen. Vielleicht erzählen wir da gleich noch was zu. Aber hatten dann auch ein, also haben auch einen Deal bekommen mit Nils Glagau und hatten dann auch 2023 war das, meine ich, ein Krisengespräch. Hey, weil die Zahlen einfach nicht gut waren. Und dann hatten wir auch, haben wir zu fünft oder so einen Call. Und dann haben die auch gesagt, ey Jungs, Luis Fabio, ihr seid gerade nicht bereit, für Hunderunde die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bitte fahrt mal 3-4 Tage irgendwo hin. Keine Ahnung, ob es eine Jugendherberge in der Eifel ist, ob es nach Barcelona ist, am Ende wurde es Barcelona, kriegt mal bitte einen freien Kopf, weil ihr habt einen riesen Stock hinten drin und ihr könnt keine richtigen Entscheidungen mehr treffen. Luis und ich sind dann direkt nächste Woche halt 3-4 Tage nach Barcelona gefahren und haben uns dann einfach mal da auch hingesetzt zusammen und geguckt, okay, was müssen wir verändern, damit wir wieder auf Kurs kommen. Ja. Also es ist wirklich super sinnvoll, dann mal aus seiner vielleicht Umgebung mal rauszukommen und mal was anderes zu sehen, mal die Perspektiven zu wechseln. Ja. Das hat uns sehr geholfen damals. Ne?
Ja, safe, kenne ich auch. Also hilft mir auch dann immer extrem in so einer Situation. Okay, also gehen wir nochmal auf den Zeitstrahl. Ihr seid mit Armbändern angefangen, hattet so 22 diesen einen Moment mit den Spenden, wo es so kurz vorm Aus ist. Seid dann 23, habt ihr, glaube ich, den Deal gemacht bei Höhle der Löwen. Mhm. Wurde dann aber erst 24 ausgestrahlt. Mhm. Und wann haben wir über eine Zusammenarbeit gesprochen oder wann ist die gestartet? War das Ende 23? Müsste Ende 23, glaube ich, gewesen sein, ne?
Ende 23.
Ziemlich sicher.
Als wir in Barcelona waren, da waren wir auf jeden Fall, da haben wir zusammengearbeitet, meine ich. Das war auf jeden Fall noch ein bisschen wärmer. Ich glaube, es war Oktober oder sowas.
Ich glaube, wir haben ungefähr im Oktober auch angefangen zu arbeiten, ehrlich gesagt.
Irgendwie da.
Okay, also gerade so der Zeitpunkt. Es war ja so von der Produktstrategie, wo sich so langsam herauskristallisiert hat, in welche Richtung es gehen wird etc. Und wo dann Q4, dann aber natürlich auch die Armbänder irgendwie noch im Fokus standen. Ja. Ich glaube, da hattet ihr eure Hundehappen als Produkt schon, aber nichts anderes. Also das kam dann erst später mit dem, mit dem Futtertopping. Lass uns da gerne ganz kurz reingehen, so die zwei A-Momente, die wir eben auch schon besprochen hatten während der Zusammenarbeit. Ich meine, gibt auch ein Testimonial noch, wo wir nur über die Zusammenarbeit sprechen. Kann man sich ja dann vielleicht angucken, wenn es interessiert. Aber das Hauptthema, was wir zusammen irgendwie schaffen wollten, war halt das Performance-Marketing irgendwie aufs nächste Level zu bringen, vor allem über Meta. Luis, kannst du da gerne mal sagen, was war so der eine Aha-Moment, der kam während der Zusammenarbeit?
Also es gab eigentlich viele Aha-Momente, zwei ganz besonders, die mir im Kopf geblieben sind. Zum einen dieses ganze Thema, die Angst wegzunehmen. Also wenn man Werbeanzeigen macht und dann beispielsweise die Ads mal für einen Tag nicht performen, da waren wir in der Vergangenheit immer so, dass wir die Ads dann direkt ausgeschaltet haben, weil wir halt einfach Angst hatten, oh fuck, jetzt verbrennen wir Geld, wir sind direkt wieder unprofitabel und nein, nächste Woche müssen wir wieder die Insolvenz anmelden, nach dem Motto, also ganz krass gesagt. und da halt einfach zu sagen, nein, jetzt sind halt nun mal so, dass es da Schwankungen gibt, was wir auch durch dich ja, was du uns ja auch gezeigt hast, die einfach mal anzulassen und das einfach mal, ja, einfach mal laufen zu lassen, das war bei uns ein absoluter Gamechanger, weil so waren wir nämlich viel, viel profitabler, haben vor allen Dingen auch im Q4 oder über Weihnachten die Ads sechsstellig skaliert, zum ersten Mal in der Geschichte. Das war sehr, sehr gut. Und das Zweite...
Lass uns da gerne kurz reingehen. Also ist auf jeden Fall extrem guter Punkt. Und da ist natürlich auch wieder so der Bogen zu dem Know Your Numbers und so weiter. Wenn du die halt nicht kennst und einfach nur siehst, okay, es werden jeden Tag irgendwie 500 oder 1000 Euro abgebucht, dann zerlegt es mich halt komplett mental. Ja, ja. Also ich hatte auch schon Momente, wo ich irgendwie mich Kunden angerufen haben, Bären, scheiße, ich gebe jetzt hier 500 Euro am Tag aus, ich bin noch nächste Woche pleite, so nach dem Motto. Ganz kurz die Zahlen angeguckt und gesehen, okay, ROAS stimmt, Marketing-Effizienz stimmt, Customer Acquisition Costs stimmen, du wirst reich, wenn du so weitermachst. Also komplettes Gegenteil der Fall. Also es geht halt nur, wenn du halt ein gutes Zahlenverständnis hast, das halt auch vernünftig trackst und so weiter. Und diese Schwankungen, auch Klassiker, so das auszumachen. Also da geht es wirklich so vielen da draußen so. Ich kann es auch nachvollziehen, weil ich kenne es auch, wir schalten ja auch viel Ads und so weiter. Und wenn da mal irgendwie 3 Tage sind, bei uns jetzt ja nicht so, dass jeden Tag 100 Leads irgendwie reinkommen, wie Käufe im E-Commerce, so eher halt mal 2, 3, 4 oder sowas in der Richtung. Wenn da mal 4 Tage am Stück gar kein Termin irgendwie gebucht wird, wir irgendwie unsere 500 Euro am Tag ausgeben, das macht was mit einem auf jeden Fall. Da muss man reinwachsen und irgendwie lernen, mit diesen Emotionen umzugehen und die Emotionen wieder zur Seite zu rücken. Aber aus meiner Erfahrung geht es halt nur, wenn man es halt macht und lernt und merkt so, es geht nicht die Welt unter, sondern es geht dann plötzlich, ist der nächste Tag viel kranker als alles davor. Ja. Und das wirst du halt aber nur sehen, wenn du es halt laufen lässt auch. Ne?
Das war wie so eine Blockade, die bei uns gelöst war. Wie so jemand, der uns auf die Finger gehauen hat, so, nein, ihr lasst das jetzt an. So warst du halt bei uns. Und das war am Ende genau die richtige Entscheidung, wo wir auch jetzt immer noch von zehren und wo ich auch immer noch, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich habe viel, viel klareren Kopf, wenn ich in den Ad-Account gehe und ich sehe, okay, hey, das performt jetzt gerade nicht so, hat aber die letzten Tage super performt, okay, mache ich das jetzt aus? Nein, dann lasse ich es halt eben noch an. Und in den meisten Fällen ist es dann so, dass es dann 2 Tage später wieder richtig abgeht und wir halt wieder ordentlich Umsatz machen. So. Ja. Deswegen,
3 und 7 Tage anschauen in den meisten Fällen, je nachdem, wo der AOV ist. Und teilweise sogar, wenn man jetzt mal so eine, keine Ahnung, eine Fashion-Brand anguckt, die jede Woche neue Produkte rausbringt zum Beispiel, da würde ich mir nicht mal 3 Tage angucken und 7 Tage, sondern wirklich Wochen- und Monatsansicht, weil es ist ganz natürlich, dass dann an dem Tag, wo neue Produkte rauskommen, die Leute wie wild kaufen, auch ganz viele Neukunden konvertieren, sondern dann halt unter der Woche so 3 Tage auch dabei sind, die richtig scheiße laufen. Wenn man da halt die Ads runterfährt, dann ist halt die Konsequenz, dass halt an dem nächsten Tag, wo neue Produkte rauskommen, halt viel weniger Leute kaufen, weil du die Audience halt nicht aufgebaut hast vorher. Ja, da muss man so seinen Weg finden, aber ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, Füße stillhalten und lieber mal laufen lassen.
Absolut.
Gutes Learning. Was war der zweite Aha-Moment?
Genau, der zweite Aha-Moment war, wir waren in der Vergangenheit viel, viel zu langsam im Creative Testing. Also wir haben Creatives hochgeladen, aber wir haben immer ein komplett neues Konzept, ein komplett neues Video. Aber in der Zusammenarbeit mit dir war es dann so, dass wir hingegangen sind und einfach die Ads genommen haben in der Vergangenheit, die schon gut funktioniert haben, und einfach nur ganz kleine Änderungen jeweils gemacht haben und wieder super viele verschiedene Varianten hatten und so viel, viel mehr Creatives testen konnten und dementsprechend auch die Performance deutlich oder hochgegangen ist, weil nur kleine Änderungen ja schon teilweise einen riesen Unterschied machen. Also dahingegen, wie man an das Creative Testing rangeht mit der richtigen Struktur, was man alles machen kann, was es für Möglichkeiten gibt, auch im Rahmen von irgendwelchen Aktionen und sowas, das hat einfach extrem geholfen, da mal diesen Blickwinkel zu bekommen.
Ja, safe. Also macht auch Sinn. Und wenn ich bin in eurem Funnel ja tief drin, sage ich mal, ich bin ja auch aktiver Kunde bei euch und ich kriege auch so viele verschiedene Ads von euch ausgespielt. Also um es von außen oder von außen sieht es so aus, als würdet ihr das immer noch sehr, sehr geil und fleißig umsetzen, so das Creative Testing. Habt ihr auch jetzt da, glaube ich, jemanden im Team noch reingeholt, der damit supportet, glaube ich, im Editing etc., oder?
Für organischen Content.
Ja, okay, aber das nutzt ihr ja auch dann viel so ein bisschen symbiotisch, sage ich mal, für die Ads.
Aktuell noch nicht. Also,
solltet ihr tun.
Ja, so ein paar Sachen, ja, safe, muss man eigentlich machen, ja.
Ja, aber ihr macht es auf jeden Fall geil. Also so von außen, so vom Output, der generiert wird, und auch wie viele verschiedene Sachen dann doch durchgetestet werden. Weil ich meine, es ist ein Sweet Spot oder so eine Gratwanderung, die man hinbekommen muss zwischen dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Einfach das, was schon da ist, sinnvoll nutzen und immer wieder recyceln. Ja. So, das machen halt super viele nicht. Sondern wenn man da mal einmal mit dieser Brille in den Ad-Account reinguckt, ja, kann ich mich noch ganz genau an unsere Calls erinnern, ja, wo wir das gemacht haben und dann am Ende irgendwie eine Liste von 10 Ideen, sage ich mal, da war, ohne jetzt das Rad neu erfinden zu müssen. Einfach nur mit dem Material, was irgendwie voll schon da ist. Ist halt geil, ne?
Voll, absolut. Das hatten wir ja auch damals gemacht. Das fällt mir gerade noch ein. Wir sind ja auch in den organischen Content reingemacht, weil wir machen ja super viel organisch, ja, und haben halt geschaut, okay, welche Videos haben gut funktioniert und haben die halt irgendwie versucht umzubauen in Ads. Also das heißt, die Videos gab es schon und dann waren es teilweise super simple Sachen, dass man einfach hinten dran noch ein Call to Action macht, dass man irgendwie vorher im organischen Content mit irgendeiner Frage oder sowas gemacht hat oder die Hook nochmal ein bisschen anzupassen.
Ja.
So haben wir dann auch relativ schnell wieder neue Winner Creatives gefunden, die dann halt auch wieder gut funktioniert haben. Und das heißt, wir waren super schnell und vor allen Dingen ohne ein großes Team dahinter zu haben.
Das hast du ja alles du gemacht.
Genau, das, ne? Konnte ich alles alleine machen und wir haben so viele Creators getestet. Ich weiß nicht, wie viel das die Woche war. Waren irgendwie 60?
Ja, teilweise schon, ja.
Ja, die wir da hochgeladen haben. Und das war halt komplett alleine möglich.
Ja.
Das ist halt auch eine coole Sache an der ganzen Geschichte.
Absolut safe. Das wird teilweise überschätzt, so wie, wie schwer es dann, dann ist, weil eigentlich ist es, wenn du es einmal raus hast, wenn du einmal weißt, wie du Sachen schneidest und so weiter, ja, wenn du einmal raus hast, okay, wow, ich kann mit meinem eigenen Handy schnell Creatives aussehen, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Kann man halt echt, echt viel rausholen. Ja. Und da habt ihr auf jeden Fall ein geiles Asset auch euch über die Jahre aufgebaut, finde ich, mit der Community und dem organischen Content. Tatsächlich in den meisten Fällen rate ich davon ab, so überhaupt Content zu machen, weil ganz ehrlich, für die meisten haben keinen Bock drauf und dann macht es ja keinen Sinn, da irgendwie Zeit reinzustecken. Ihr habt es ja von Anfang an gemacht und ich meine, habt ja gerade schon erzählt, was für ein krasser Benefit dann die Community war, auch in schweren Zeiten etc. Ist halt nice, immer diese Brille auch aufzuhaben, wenn man viel Content macht, wie kann man es halt für Ads benutzen, weil die Zeit wurde ja schon reingesteckt, der Content ist da und man kann ihn einfach packen und teilweise 1:1 bei Facebook reinschmeißen. Und was organisch gut funktioniert, funktioniert in der Theorie auch als Ad eigentlich gut, wenn es einen Produktfokus hat, ja, weil Ads sollen ja auch nicht aussehen wie Ads, sondern wie organischer Content, weil niemand hat Bock, Ads zu sehen.
Voll.
Ja, ja, gutes Learning auf jeden Fall auch. So, dann waren wir Ende 23, erster sechsstellige Monat, die ganzen Umstellungen, sage ich mal, vom Sortiment. Ich meine, das sind natürlich Sachen, die dauern. Wir haben auch das Alleinfuttermittel schon angesprochen. Das kommt ja dann, glaube ich, irgendwann dieses Jahr raus.
Ja.
Was ist so 24 passiert und wo steht ihr jetzt gerade?
Ja. 24 haben wir dann Anfang Januar den Dental Stick rausgebracht, also auch nochmal ein anderes Produkt.
Habe ich auch zu Hause.
Sehr gut. Den Dental Stick in 3 Sorten rausgebracht, also man sieht auch hier, wir fokussieren uns komplett auf Food und hatten dann auch ein paar Monate später war ja dann auch die Ausstrahlung von Die Höhle der Löwen, wo wir dann bei Vox zu sehen waren. Aber kurz nochmal davor hatten wir auch die Betreuung mit Nils. Wir hatten ja einen Investor, Nils Glagau, dazu gewonnen. Und ich weiß noch ganz genau, als wir dann auch so bei dem ersten Kickoff-Termin mit Wieso Verkäufer, mit all unseren Produkten, haben wir die auf den Tisch gehauen und hatten wir da ein Buch. Dann hatten wir ein Tagebuch für HundebesitzerInnen.
Die Travel-Fusil.
Ja, genau. Dann hatten wir sowas. Dann hatten wir... Dann hatten wir das Mahlzeit und der Nils hat geguckt und meinte, das ist viel zu viel, Jungs. Das hat er ja auch in der Höhle gesagt, ihr müsst euer Produktsortiment überarbeiten. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, Fokus auf die Produkt oder auf das Produktsortiment. Nicht irgendwie so viele Sachen auf einmal raushauen, sondern ein klarer Fokus zu haben.
In jedem Bereich
Fokus. In jedem Bereich. Ne? Ja. Aber gerade die Dienstleistung und das Produkt ist am Ende auch irgendwie das Fundament, weil das verkaufst du ja am Ende auch.
Safe.
Wir haben dann entschieden, auch Anfang 24 unser Sortiment komplett zu bereinigen. Also wirklich allen Scheiß raus, uns fokussieren. Wir hatten am Ende irgendwie dann mit den Happen und den Dental Sticks hatten wir 6, 7, 8 SKUs drin. Ne? Und das war's. Ja? War dann aber auch noch das Thema, wir hatten ein AOV-Problem, weil so ein Dreierpack kostet halt 20 Euro.
Ja, und Happen ist natürlich auch nicht so geil zu vermarkten wie jetzt ein Futtertopping,
was ein Problem löst. Ne?
Genau, richtig.
Ja. Und auch eklige Übergangszeit, kann man sagen.
Richtig, also es war eine richtig fiese Übergangszeit. Da war der Umsatz auch nicht so nice, weil wir mussten halt, wie Luis gerade gesagt hat, wir hatten irgendwie 2 Brands gegründet.
Ne? Wir mussten die eine Brand jetzt irgendwie in die zweite Brand rüberbekommen. Wir mussten die Leute langsam auch anfangen zu erziehen über E-Mail-Marketing, über Ads, über organischen Content. Es war super schwierig.
Immer Pain, ja.
Super, super schwierig. Wir haben es aber hinbekommen. Stand heute sind wir mega happy.
Ihr habt halt auch euren Core, eure Essenz habt ihr ja noch, ne?
Haben wir noch.
So, dieser Impact, Hunden was Gutes tun.
Es galt jetzt nicht nur Hunden in Rumänien, sondern auch mit dem eigenen.
Definitiv. Und dann auch während der Zeit, Anfang 24, haben wir dann halt angefangen, unsere Toppings zu entwickeln mit Tierärztinnen und Ernährungsexpertinnen, die halt wirklich nochmal einen ganz neuen Standard kreieren sollen. In der Petfood-Branche ist es ein rein natürliches Produkt. Wir haben keine Zusätze von irgendwas, sondern es ist ein reines Naturprodukt. Und das haben wir dann für Haut, Fell, Magen, Darm und Gelenk und Knochen gelauncht. In der Zeit, wo wir bei Höhle der Löwen waren. Das war am 10.06. waren wir bei Höhle der Löwen. Und ich glaube, am 1.06. haben wir die drei Toppings gelauncht. Und ja, Höhle der Löwen, auch wieder ein sehr geiler Monat gewesen. Innerhalb von 3 Tagen 6-stellig gemacht. Netto-Umsatz.
Aber auch bei der Ausstrahlung am Handy. Ich habe kurz den Traffic live mitverfolgt.
Ja. Yeah.
Schon immer Spaß.
Das war schon super. War der letzte Pitch und es war ein sehr emotionales Thema.
Ein Anker-Pitch. Kann man den irgendwo nachgucken?
RTL Now oder RTL Plus oder so?
In der Mediathek sicherlich.
Weil ich kann es wirklich empfehlen, dass da wirklich, ganz ehrlich, wenn ich alleine gewesen wäre und irgendwie.
Hättest du geheult.
Da hätte ich safe ein Tränchen. Weil es war einfach krank emotional. Super spannend auch. Ja. Also wirklich ein Anker-Pitch.
Richtig geil. Es war auch wirklich das Krasseste, was wir bisher so erlebt haben, logischerweise. Ja. Hat uns perfekt in die Karten gespielt vom Revenue. Aber auch, sage ich mal, von der Reputation, aber auch von der Bekanntheit, die wir bekommen haben. Hey, Jungs, wir haben so viele Nachrichten bekommen, Jungs, es war so ein sympathischer Auftritt, so bodenständig, ich kaufe euch alles ab, so nach dem Motto. Und das, ernsthaft, und das hat uns sehr in die Karten gespielt, wirklich eine wundervolle Erfahrung und ja, dann ging es richtig los. Ne?
So. Ja. Und dann hattet ihr, glaube ich, letztes Jahr immer noch so Probleme out of stock und so weiter mit den neuen Produkten. Mhm. Aber das läuft mittlerweile und ist eingegroovt oder wie ist da der Stand?
Ja, dann war halt Höhle der Löwen, dann halt selbes Spiel. Dann kam das nächste Problem, wir waren nur ausverkauft. Wir hatten halt keine richtige Benchmark, okay, wie skalierbar sind die Produkte jetzt, weil sie halt gerade noch sehr neu waren, vor allem die Toppings. Ja, haben es aber jetzt mittlerweile ganz gut in den Griff, außer bei den Dental Sticks, da haben wir aber auch nicht so eine geile Supply Chain, ist da ein bisschen geschuldet, aber bei den Toppings sollten wir nicht mehr out of stock sein und das können wir jetzt richtig, richtig gut skalieren, auch über Neukunden, perfekt.
Ist ja auch ein Markt, der extrem groß ist, weil es gibt große Player in dem Markt, Memely und so weiter, People Who Care, glaube ich, auch in der Richtung, da gibt es ja wirklich einige Player.
Super viele.
Er hat halt einen nicen... Eigentlich wirklich das beste Produkt, so, weil die ganzen anderen Brands machen ja super viele Füllstoffe und so weiter rein. Von dem her würde ich es feiern, zu beobachten in den nächsten Jahren, wie ihr den Markt dominiert und alles andere in den Tacken stellt. Weil der mit dem besten Produkt gewinnt nicht automatisch. Das muss er sich verdienen. Man muss gleichzeitig auch das beste Marketing machen. Ne?
Ja.
Leider ist es so.
Das ist so.
Das stimmt.
Aber wir kommen auch natürlich über das Branding. Also wir haben uns extra entschieden, dass das Branding halt immer... dieser Braunton ist, sieht süß aus, es fällt direkt auf und das unterscheidet uns natürlich. Und bei den Topping ist es auch vor allem die Darreichungsform. Es gibt einmal diese Ergänzungssnacks und wir haben ja Pulver und den Pulver brauchen wir halt nicht irgendwie Füllstoff, um den Snack zusammenzubekommen. Deswegen haben wir hier wirklich 100% die Wirkstoffe drin und keine irgendwie 50% hydrolysierte Hühnerleber oder so, weil das hat am Ende nichts mit Haut und Fell und
Magen und Darm oder so zu tun.
Ist trotzdem super einfach zu füttern,
einfach
oder Teelöffel.
Ja. Fertig. Und du hast ja auch sehr gute Erfahrungen, besser, oder? Also,
das kann man sich dann vielleicht bald bei Hunde runter auf dem Wechsel anschauen.
Ja, stimmt. Drehen wir auch noch ein Testimonial.
Ja, safe, oder? Aber ich meine, ich würde nicht Produkte kaufen, wenn ich sie nicht feiern würde. Und das Futter-Topping, also merkt auf jeden Fall, dass es eine Wirkung hat. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr happy. Wer einen Hund hat und einen Hund vor allem mit Problemen im Haut- oder Darmbereich oder so, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal auszuprobieren. Also mein Stempel habt ihr auf jeden Fall.
Perfekt.
Bären approved, sehr gut.
Absolut. Was ist sonst, an was arbeitet ihr gerade, wo wird Hunderunde Ende dieses Jahres stehen?
Also vor allen Dingen auf Produktseite haben wir jetzt das Alleinfutter im vollen Fokus. Das ist einfach ein Produkt, wo wir glauben, das wird nochmal Hunderunde auf eine ganz andere Ebene katapultieren, weil ein Alleinfutter, die meisten Hundebesitzer, wenn die ein Alleinfutter haben, was den Hunden schmeckt, was die gut vertragen, das wechseln die so schnell nicht. Also es ist ein super krasses Retention-Produkt. Zusätzlich muss man natürlich sagen, weil wenn der Hund ein Futter hat, was ihm schmeckt, wechseln die Leute natürlich auch schwieriger. Aber aktuell ist es schon so, dass bei uns wöchentlich 50 Leute sich anmelden für das Alleinfutter und wir bewerben es nirgendwo. Wir haben es nur auf der Webseite drauf. Das heißt, da sind schon über 1000 Leute, glaube ich, inzwischen drin. Und das wird einfach komplett der Fokus sein nächstes Jahr. Wir haben noch das ein oder andere Produkt im Petto, ein Senioren-Snack. Genau, und dann ein großes Ding für dieses Jahr ist Retention-Strategie. Da sind noch bei uns einige Dinge veraltet, dadurch, dass wir diesen Pivot hatten, zuerst die Armbänder und jetzt halt komplett einfach nur auf Food und Snacks gehen. Da auch in Bezug auf unser Frontend-Offer, das halt perfekt alles irgendwie zusammenarbeitet. Das wird so eine Geschichte sein, die Fokus ist. Ansonsten, ja, sind das, würde ich so sagen, die größten Sachen. Klar, sind hier und da nochmal ein paar, aber das sind so einfach die größten Dinge. Und wenn wir uns auf die fokussieren, dann können wir schon, ja, braucht man nicht viel mehr machen, dann läuft es halt erstmal so.
Ne? Ja, safe. Da könnt ihr auf jeden Fall aufs nächste Level nochmal kommen. Genau. Und was mich da interessieren würde, ihr hattet ja auch durch die Hülle der Löwen-Ausstrahlung bei Fressnapf irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen, ja, und da auch einen Test gehabt mit den Hundehappen. Mhm. Ist das auch eine Sache, die ihr weiter verfolgt?
Ja. Wir hatten ja die Möglichkeit, in knapp 80 Filialen zu kommen. Waren wir auch drin am Ende des Tages. Aber da haben wir vor allem gemerkt, letztes Jahr, uns fehlt ja noch die Durchschlagskraft. So. Das Thema Retail ist nochmal was anderes und es gibt wenig Startups, die im Retail groß werden und dann online gehen. Erst ist es immer, du startest online und gehst dann in Retail. Nur die ganz großen Alteingesessenen, die starten halt im Retail und gehen jetzt erst auf online. Aber das haben wir gemerkt, es ist noch zu früh für uns im Retail, da halt wirklich eine Durchschlagskraft zu haben. Märkte, 20% der Märkte sind super happy, die bestellen auch alle 2-3 Monate immer nach, das ist super. Wo wir auch viel profitabler sind auf B2B-Orders als über den Online-Shop. Für dieses Jahr haben wir es erstmal so ein bisschen nicht, also zur Seite gelegt, nicht priorisiert. Nächstes Jahr wird das definitiv wieder anders aussehen, weil wir jetzt wirklich online wachsen wollen, viele Neukunden generieren wollen und dann eventuell nächstes Jahr nochmal den Startschuss reinmachen. Aber wir haben das Netzwerk gerade, wir sind auch alle gut mit denen. Deswegen da nochmal reinzukommen oder nochmal einen Fuß zu fassen, wäre auf jeden Fall einfacher, als wenn wir wieder bei Null starten würden.
Ja, ist auf jeden Fall sehr wertvoll, die Kontakte jetzt zu haben.
Ja, ja, definitiv.
Nice, sehr gut. Irgendwas, was wir vergessen haben, was noch interessant sein könnte?
Eigentlich.
Vielleicht noch eine Sache, die mir gerade an dich kurz denken musste, was ich nice finde, so vom Branding, ne? Hast ja auch gerade die Verpackung gezeigt, so alles sehr bodenständig, authentisch und so weiter. Ich sehe eine kranke Parallele zu unserem Online-Shop, den wir da uns hatten, weil ich habe es ja auch ich habe es mit meinem Bruder zusammen gemacht, so auch zwei junge Kerle, genauso wie ihr, zwei junge Kerle. Und ich glaube, wir haben ein ziemlich ähnliches Ansehen, so bei den Kunden, so halt waren so die zwei Jungs vom Dorf, die was gemacht haben, so was bewegen wollten und so weiter. Die Leute haben das so abgefeiert und so Liebesnachrichten geschrieben, so die Elkes und so weiter, einfach nur nice.
Ja, muss mal zeigen, das Branding, wenn das irgendwie...
Ich habe, also das ist einfach so das, wie wir uns immer präsentiert haben, weißt du, also in den Ads, die zwei Brüder vom Dorf, auf der Homepage und so weiter.
Okay. Waren ja auch beide Gründer. Auch so
haben wir gar nicht, gar nicht jetzt, was so das CI und so weiter angeht, aber einfach so von dem, wie man sich präsentiert, wer die Leute dahinter sind. Ist halt geil, ne? Gerade wenn man so ein bisschen ältere Zielgruppe hat, jetzt nicht so die 25-jährigen jungen Prachtlachse, sage ich jetzt einfach mal. Sondern eher die Leute, die gefestigt im Leben stehen, die gute Werte haben, die herzlich sind und so weiter, die feiern das halt. Und das ist halt irgendwie ganz witzig.
Ich meine, das war ja auch so bei uns am Anfang, wir waren ja zwei Jungs erstmal, so irgendwie Anfang 20, die sich für den Tierschutz einsetzen. Allein das ist ja schon mal, gab es ja fast gar nicht. Weil 90% der Leute, die irgendwas im Tierschutz machen, sind halt Frauen und die sind halt meistens auch nicht Anfang 20.
Sondern eher Mitte 50.
Genau, muss man sagen. Deswegen, das war, glaube ich, schon mal so ein Moment. Und dann, dass wir auch uns einfach so nahbar gezeigt haben, so wie bei euch ja auch.
Ja.
Das war, glaube ich, auch was uns irgendwie...
Ist schon nice. Hat schon eine Power. So, wenn man Gesicht zeigt als Firma, macht immer Sinn. Ne? Ja. Deswegen so Gründervideo und so weiter, das ist ja auch so ein Format, wo ich immer zu rate, das mal auszutesten, weil es ist halt genau das. Du gibst da einfach ein Gesicht, Leute können sich identifizieren, bekommen einen Vibe, wie tickst du und so weiter. Ja. Das funktioniert aber extrem gut.
Ich denke auch langfristig ist das so einer der Punkte, der halt unkopierbar ist, weil am Ende des Tages könnte jetzt eine Company hingehen, das ins Labor schicken und dieselbe Rezeptur. Ich meine, wir haben ja auch eine ehrliche, offene
Situation. Ich wollte gerade sagen, steht ja auch drauf.
Du kannst es 1:1 kopieren. Auch man kann unsere Anzeigen angucken, man kann alles kopieren, aber was man nie kopieren kann, ist den Charakter, den du deiner eigenen Marke gibst als Person, weil du selber bist einzigartig.
Ja.
Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel, viel, viel wichtiger, viel relevanter sein, weil immer neue Angebote, mehr Informationen kommen werden.
Ja.
Also wir würden es immer wieder so machen, dass wir auf die Person setzen, als Gründer natürlich, als Founder, Kann ich wirklich nur mal empfehlen. Es ist ein riesen Step aus der Komfortzone, weil man muss anfangen, mit der Kamera zu reden vielleicht auch Dinge tun, die irgendwie unangenehm sind, aber es lohnt sich definitiv.
Absolut.
Wobei, bei den Anzeigen, da habe ich auch gemerkt, wenn man eine persönliche Story zu erzählen hat, wie wir beispielsweise, das kann jetzt niemand kopieren, weil niemand hat das erlebt, was wir erlebt haben. Deswegen, da hingegen, wenn man diese klassischen Ads macht, so, kennst du das? Dein Hund hat so und so, dann haben wir jetzt hier die Lösung für dich.
Ja.
So, und dann Benefits, dann Trust und sowas. Wenn du solche Geschichten machst, Rezeptur und sowas, dann ist das easy kopierbar. Aber wenn du wirklich eine Story hinter der Marke erzählst, das ist halt...
Ja, unkopierbar.
Safe. Und auch so mit der Komfortzone 100%. Ihr glaubt nicht, wie oft ich wirklich fast aggressiv argumentieren muss, warum man einfach mal ein scheiß Gründervideo ausprobieren sollte als Ad. Mhm. Weil ich hatte letztes Jahr einen Moment, wo ich einen Kunden hatte, der wollte es partout nicht machen, ein halbes Jahr lang. Immer wieder irgendwelche Ads genommen, weil Content zu wenig war. Einfach immer wieder in jedem Call habe ich gesagt, wann machst du das Gründervideo? Mach's doch jetzt endlich mal. Und irgendwann hat er es endlich gemacht. Und dann hat er mir danach gesagt, es war wie ein Lichtschalter andrücken. Plötzlich war das Licht da. Ja. Es hat alles in den Schatten gestellt, was vorher irgendwie gemacht wurde. Also ganz ehrlich, so schlimm ist es nicht, das Handy in die Hand zu nehmen, einfach mal reinzusprechen. Weil es ist ja nicht, man muss ja einfach nur kurz erzählen. Ich bin der und der, wir machen das und das, deswegen habe ich das gegründet. Guck doch mal vorbei. That's it.
Aber das denke ich mir teilweise auch jetzt irgendwie, wenn ich so zurückschaue, dass in manchen Situationen bei uns auch der Lichtschalter gar nicht an war. Und ich denke mir so, wenn man jetzt so drauf schaut, hey, warum hat das so lange gedauert, dass wir das gerafft haben? So etwas, was so total klar ist. Und
ja.
So. Ne, deswegen
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Genau, ne? Manchmal braucht man einfach diesen Input oder jemand wie dich, der halt tausendmal sagt, hey, wann kommt das, bis dann halt eben. Ne?
Ja.
So, deswegen haben wir auch zusammengearbeitet, weil wir brauchen halt jemanden, der uns an die Hand nimmt, der uns halt die Erfahrung hat und halt sagt, wie es läuft.
Ja, nice. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir das machen konnten. Richtig gutes Ding. Ich bin gespannt, wie euer Weg weitergeht und freue mich auf alle weiteren Produkte, die kommen.
Vielen, vielen Dank, Ben. Danke dir für deine Zeit.
Und danke dir auch für deinen Einkauf.
Ja, sehr gerne.